Ja, ich begrüße Sie. Wenn das Wetter dann noch schlimmer wird, dann werden wir es so machen, dass ich zu Hause bleibe und Sie auch zu Hause bleiben und wir über Streaming, wenn der Server nicht gerade down ist, das muss man immer mit im Kalkül haben, werden wir uns dann auf diese neue Art und Weise verständigen. Eine Bemerkung zu dem, wie das Ding sozusagen kooperativ auf der technischen Ebene geht. Es war geradezu eine spannende Frage, ob die Vorlesung vom letzten Mal bis zur heutigen Vorlesung hundertprozentig transkribiert sein wird. Man hat den Countdown mitverfolgen können, 30%, 50%, 90%, und es ist gelungen. Das heißt, Sie sehen hier die Vorlesung von Frau Dorothea, Benutzerin Dorothea, schon zur Verfügung gestellt. Das ist die eine Bemerkung. Die andere Bemerkung ist, dass in der vergangenen Woche eine Frage aufgetaucht ist, wo kann man denn mit diesen berühmten Diskussionen einsteigen und wo kann man die finden. Dazu sollte ich zwei Sachen machen. Drei Sachen sollte ich sagen. Die eine Sache ist die, dass es nicht nur so ist, dass hier oben bei der Seite Diskussion steht. Es steht bei jeder Seite Diskussion. Also wenn Sie auf den Präliminarien sind, dann haben Sie auch hier eine Diskussion. Sie können an dieser Stelle jeweils die Diskussion zu den Inhalten der betreffenden Seite mitverfolgen. Sie haben zweitens aber auch die Möglichkeit, das sollte ich extra sozusagen in Erinnerung rufen, Sie haben die Möglichkeit, hier auf letzte Änderungen zu gehen. Die letzten Änderungen setzen Sie in die Lage, alles, was in dem Wiki passiert, jeweils nachzuvollziehen. Das heißt, Sie müssen nicht alle Diskussionsseiten durchchecken, sondern was neu passiert ist, was reagiert worden ist, können Sie hier ablesen. Drittens aber, zu dem Zeitpunkt der Frage ist die Diskussion tatsächlich etwas versandet und ist wieder aufgefrischt worden durch Beiträge von Andreas Kirchner, auf die ich jetzt auch gleich eingehen werde. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Diskussion kann ganz eindeutig größere Diversität und ein größeres Engagement der Kommilitoninnen und Kommilitonen vertragen, die sich das hier anhören, auf eine Art und Weise ausgedrückt, wie der Andreas Kirchner das gesagt hat. Es gibt natürlich den Modus des Absaugens, des Sitzens und Zuhörens. Und Sie haben ganz recht, in einer Vorlesung wird nicht mehr von Ihnen verlangt, aber Sie können mehr daraus machen. Ende der Werbedurchsage. Die Produktivität, und also da, es ist auf die Dauer natürlich etwas, wie soll man sagen, redundant und problematisch, schöne Perspektiven, ethische Forderungen zu formulieren und zu sagen, es wäre doch schön, wenn wir das hätten. Belegt und bewiesen wird so etwas in der Regel natürlich dadurch, dass es auch nachvollziehbar ist und dass man auch zeigen kann, dass daraus etwas kommt. Und zu diesem Zwecke möchte ich Ihnen also vorstellen, die auch Reaktionen auf das bisher von mir vorgetragene unter dem Titel Kooperationsmodell. In diesem Kooperationsmodell habe ich Ihnen kurz von Himanen vorgestellt, wie er sich das mit der Net Academy etc. vorstellt. Und hier gibt es die ersten Diskussionsbeiträge, wo gefragt wird. Und ich möchte auf das kurz reagieren, weil ich glaube, dass es an der Zeit ist, in der Hälfte des Semesters ungefähr, wo gefragt wird, naja, wo geht denn das noch hin? Das ist doch ganz spannend. In diesem Diskussionsbeitrag spricht Herr Kirchner einmal also von Themen, die ich natürlich im Hintergrund habe, aber noch nicht wirklich dargestellt, nämlich die bekannte Folge von Software, die kooperativ entwickelt worden ist, deren wir uns zum Teil alle bedienen. Und die Frage, die erstellt ist, wird in dieser Vorlesung davon noch die Rede sein? Und welche Aufgabe stellt sich die Vorlesung im Hinblick auf die realisierte und von uns in Anspruch genommene Open Source Software? Und das nehme ich zum Anlass, Ihnen kurz zu sagen, was ich noch plane. Sie können an der Stelle durchaus auch eingreifen, können sagen, Sie wollen etwas mehr, Sie wollen etwas weniger haben. Gedacht habe ich also an Folgendes. Ich bin im Moment in der Exposition der grundlegenden, richtungsweisenden Kontroverse zwischen Richard Stallman und Eric Raymond, der den Beginn dieser Free and Open Software Debatte markiert hat und der auch zentralste Themen erstmals angesprochen hat. Also an diesen Themen, wie sie entsprechend hier auftauchen, werde ich mich in weiterer Folge dann orientieren. Ich werde erstens also zeigen, was sind so die ersten Vorkommen. Das ist in diesem Bereich, in dem wir uns da bewegen, vergleichsweise eine wunderschöne, leichte wissenschaftliche Recherche, weil das Phänomen gibt es seit 10 Jahren und alles davon ist am Internet verfügbar, plus minus. Es gibt Bereiche, wo es ein bisschen anders ist, aber die wesentlichen Sachen sind am Internet verfügbar. Sie können sich überhaupt kein besseres Thema zur zugänglichen Recherche vorstellen, als etwas, was in 10 Jahren entstanden ist und massivst dokumentiert. Ich werde da einiges dann vorstellen davon und ich werde mich auf 3 zentrale Themenfelder dann spezialisieren und zwar auch speziell im Hinblick auf die Frage, wie ist das einzuschätzen. Das wird nicht einfach Propaganda von Open Source sein, sondern es wird der Versuch sein, auch mit kritischen Ansätzen diesbezüglich umzugehen. Und die Themenfelder sind Ökonomie, also wie ist die ökonomische Möglichkeit und die Aussicht, das Thema des Eigentums mit besonderer Berücksichtigung natürlich von Intellectual Property und Kreativität, Innovation und Kreativität als eine Kategorie, die sowohl im wirtschaftlichen als auch im philosophischen Umgang natürlich ihre Bedeutung hat. Es hat sich sozusagen in all den 3 Fällen haben sich Probleme entwickelt, die zunächst mal nicht in der Philosophie entstanden sind, zu denen aber philosophische Beiträge interessant und wichtig sind. Das wird also auch ein gemischter Satz sein, den ich hier einerseits unter Anknüpfung an die jeweiligen Einzeldiskussionen und die philosophischen Möglichkeiten darauf zu reagieren, Ihnen vorstelle, bevor ich, und das ist dann die Endschleife, wenn Sie so wollen, vor diesem Hintergrund dann noch einmal wieder zurückkehre auf Sokrates, Platon, auf die Frage des Wissens und des gemeinschaftlichen Wissens und die Bedingungen, unter denen Wissen und das jetzt in einer philosophischen Tradition so gefasst werden kann, dass das Wissen betrachtet wird im Hinblick auf die Qualitäten, die es als eine gemeinschaftliche Tätigkeit, als auch eine gemeinschaftliche Entwicklung in sich hat, sodass dann eine entsprechend enge Verbindung zwischen verschiedenen Phänomenen der Softwareentwicklung, der Organisation der Softwareentwicklung und der philosophischen Theorie dessen, was Wissen ist, auftreten werden. Also so viel zu dieser Frage. Und eine nächste Reaktion auf einen Beitrag mache ich mir zunutze, um jetzt auch gleich eine der Besonderheiten der Debatten, auf die wir dann kommen werden, ein bisschen zu exemplifizieren. Ich werde unter Kreativität, kommt sozusagen erst im Jänner, werde ich auch zu sprechen kommen auf ein Buch von Sunstein, Sunstein, ein US-amerikanischer Rechtsanwalt und informationstheoretisch informierter Autor, der ein Buch geschrieben hat, das, glaube ich, vergangenes Jahr erschienen, heißt Infotopia. Die Verweise habe ich noch nicht gemacht. Und er beschäftigt sich in diesem Buch mit einem Thema, das populärer noch geworden ist von Surowiecki, durch ein Buch von Surowiecki, The Wisdom of the Masses, also die Weisheit der Menge, und das von der Sache her eine direkte Beziehung zu unserem Problem hat. Die Frage ist die, oder die Themenstellung ist die, man kann an bestimmten Phänomenen, in bestimmten Kontexten finden, dass sozusagen große Anzahl von Menschen, die unter bestimmten Bedingungen, wie gesagt, Ziele des Wissens verfolgen, in einer überraschenden Genauigkeit Information und Wissen produzieren und prozessualisieren und damit besser sind als Einzelpersonen, auch einzelne Experten. Da werde ich Ihnen einige Beispiele davon erzählen. Darauf gehe ich jetzt noch nicht ein. Die eine Frage, die ich herausgreifen möchte aus diesem Infotopia-Buch, ist die, weil die scheint mir also sehr suggestiv zu sein in dem Zusammenhang. Unter welchen Umständen können wir optimal das in der Bevölkerung verteilte Wissen extrahieren und nutzen? Also jeder von Ihnen trägt Informationen mit sich herum, die zum Teil übereinstimmen mit Informationen von anderen, die in einer anderen Weise aber nur für Sie zugänglich sind, nur Sie haben können, also bestimmte Dialektwendungen zum Beispiel oder das Funktionieren einer bestimmten Software oder sowas Ähnliches, die nur Sie ausprobiert haben unter bestimmten Bedingungen. Sowas trägt jeder sozusagen vielzählig und vielfältig. Ist Wissen, in dem Sinn jetzt mal von Information, verteilt in der Bevölkerung? Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das herauszuholen. Also Meinungsumfragen sind ein deutliches Beispiel diesbezüglich, um nur etwas zu sagen, Fragebögen wie immer. Die Frage, die Sunstein stellt, ist, ist eigentlich die Rolle von Gruppen in der Aggregation solcher Informationen? Also wie funktionieren Gruppen und welche Gruppen funktionieren wie, um ein Maximum von diesen Informationen herauszubringen und für das Positive einer Gruppe einzusetzen und nutzbar zu machen? Und die Frage, die er stellt eben im Hintergrund, ist diese neuen Web 2.0-Technologien sind die gut geeignet dazu und vielleicht besser geeignet als andere Typen von sozialen Konglomerationen, das Wissen zu mobilisieren, das da ist. Und diese kleine Vorschau habe ich Ihnen deswegen gegeben, weil das, was ich Ihnen jetzt sagen möchte, so ein Beispiel für eine solche Aggregation durch Kooperation ist. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich Ihnen das letzte Mal mehr oder weniger nebenher und schon ein bisschen abweisend fast gesagt habe. Und dann habe ich Ihnen noch die Fußnoten zu Platon hier zur Verfügung gestellt. Ich kann eigentlich, das war die Suggestion, ich kann eigentlich nicht viel damit anfangen. Da steht nicht mehr Neues drinnen im Vergleich zu dem, was ich Ihnen gesagt habe. Hier können Sie es nur einfach einmal noch lesen, damit Sie zusätzliche Literaturhinweise haben. Das war für mich an dieser Stelle abgeschlossen. Dagegen gibt es nun die Interventionen, die Sie hier haben. Und diese Interventionen nehmen nun genau die Zitate aus Himanen im Zusammenhang mit Sokrates zum Anlass, nochmal die Rolle von Sokrates aufzurollen und zu sagen, was ist es eigentlich für eine sonderbare Position, die er da hat, und beleuchten auf eine nun etwas verschobene Art und Weise Probleme, die mir auch wichtig sind. Und diese verschobene Beleuchtung, diese andere Hinblicksnahme, führt nun wiederum dazu, dass mir deutlich wird, dass man an diesem Thema durchaus noch weitermachen kann und dass das Thema an der Stelle auch, glaube ich, gut gesetzt ist, weil ich habe Ihnen schon gesagt, ich am Ende ja nochmal zurückkommen möchte zu Sokrates und wir ein kleines Interludium mit diesem Thema vielleicht hier gut vertragen können. Nun, was ist das, worum es Herrn Kirchner an der Stelle zentral geht, worauf er sozusagen hinweist, sehr sozusagen vorsichtig, aber ich glaube doch sehr präzise. Er kommt zu sprechen auf eine gewisse Hybris des Sokrates, die darin besteht, dass in dieser berühmt-berüchtigt, wenn man fast sagen kann, Attitüde des Sokrates das Ding so aussieht, dass er sagt, ich bin doch einer, der überhaupt nichts weiß. Wie kommt es, dass das Orakel zu Delphi sagt, ich bin der Klügste, ich bin der Beste? Diese Form von Spannung, von eitler Bescheidenheit, wenn ich es mal so sagen darf, die im Umgang mit anderen Menschen eine durchaus sonderbare Qualität impliziert, nämlich die Qualität, auf der einen Seite zu sagen, also bitte erklär mir, worum es da geht, ich habe keine Ahnung. Ich habe das in einer früheren Lehrveranstaltung mal mit dem Columbo-Effekt bezeichnet, nicht? Also Sokrates ist an dieser Stelle ein klassischer, Columbo ist an dieser Stelle ein klassischer Sokrates, ahnungslos aufzutreten und zu sagen, was war denn das, wie ist denn das, nur um vor dieser Schutzschildbehauptung ausgehend eine Attacke gegen die Schuldigen im Fall von Columbo, im anderen die Leute, die behaupten, sie wissen was zu produzieren. Diese und eine Form, in der Andreas Kirchner die Sache formuliert, die mir so gut gefällt, ist die zu sagen, was passiert eigentlich, wenn der Sokrates einen anderen Sokrates findet? Das wäre doch mal interessant. Eine Competition zwischen zwei Zauberern, wer dem anderen jetzt etwas entlockt, wer dem anderen diese Art von Gesprächskonstellation aufzwingt, würde da was rauskommen können. Und wenn nichts rauskommen kann, dann ist es eine interessante Konsequenz für diese Art von Unternehmung. Also das ist die Bemerkung, die hier gemacht worden ist, und das werde ich Ihnen zum Anlass nehmen, Ihnen ein bisschen mehr noch zu sagen über die Sokrates-Strategie und die Frage, wie das mit dem Geschäft der Philosophie zu tun hat und wie es mit Wissen und Wissenskooperation zu tun hat, weil das dann etwas ist, wie ich gesagt habe, worauf ich am Ende der Vorlesung zu sprechen kommen werde. Ich glaube, es ist hilfreich, und in Wirklichkeit geht es um die Entstehung der Philosophie, so wie wir sie kennen, an der Stelle, sich klarzumachen, dass es vielfältige, vielgestaltige Gesprächssituationen gibt. Menschen können auf die verschiedenste Art und Weise miteinander reden. Sie können plaudern, sie können schimpfen, sie können fantasieren. Sie können kommandieren, was immer. Die Bedeutung von Sokrates lässt sich so fokussieren, dass man sagt, er hat wirklich eine neue Art des Miteinanderredens eingeführt. Die hat er erfunden, wenn Sie so wollen. Und diese Art des Redens knüpft an, das habe ich schon am Anfang der Vorlesung gesagt, knüpft an juridische Praxis, knüpft an sowas wie das Kreuzverhör. Also ein Kreuzverhör hat als Genre Besonderheit, dass es jemanden gibt, das ist der jeweilige gegnerische Anwalt, nicht, der die Äußerungen einer Person abklopft, abtastet, versucht darin Widersprüche zu finden und versucht mit gezielten Fragen eine Recherche, eine Überprüfung von vorhandenen Behauptungen durchzuführen. Man könnte auch sagen, habe ich hier geschrieben, dass dann nicht das Kreuzverhör, sondern so etwas wie das Gewerbeinspektorat. Also jemand ist beauftragt, Baustatik zu überprüfen, ob die Halle so und so viel Schneemassen erträgt oder nicht. Und das muss nachgerechnet werden. Das geht an dieser Stelle in dem Beispiel der eingestürzten Halle. Geht sozusagen vom Gewerbeinspektorat in den juridischen Bereich rein. Sie wissen in etwa, was ich meine. Das sind Sachen, die von allgemeinem Interesse sind, weil schließlich, wenn das Ding einstürzt, die Allgemeinheit leidet, ein paar Leute sterben einfach, sind von allgemeinem Interesse und werden aber in dieser Weise auf ihre Schlüssigkeit, Gültigkeit von Fachleuten überprüft. Das ist jetzt nur eine andere Variante von dem, was ich Ihnen immer wieder, praktisch jede Stunde, vor Augen führe, dass eine Praxis, also dass die Praxis der Technes, der fachspezifischen Fertigkeiten in einem moderat wohlentwickelten frühabendländischen Gemeinwesen die Ausgangsposition von Sokrates sind. Und nun gibt es den sokratischen Dreh. Es gibt diese Besonderheit vom Sokrates, dass er den Gesprächstypus des Kreuzverhörs, dieser Art von Prüfung, ausweitet auf Fragen der politischen Öffentlichkeit. Und statt der Frage, was ist ein guter Schuh, die Innung der Schuhmacher zu beantworten hat, mehr oder weniger ein qualitätsprüfendes Gremium. Statt der Frage, was ist ein guter Schuh, gibt es die Frage, was ist Tapferkeit? Und organisiert ist es nach demselben Muster, nämlich, wir haben Schuster zum Erzeugen von Schuhen und wir haben Feldherren, die Tapferkeit realisieren und ausnützen. Darum fragen wir die Feldherren, was ist Tapferkeit? Und das ist nun und an dieser Stelle, das ist alles Vorbereitung, um verstehen zu können, wo die radikale neue sokratische Frage herkommt, die kann man so beschreiben, dass Sokrates, wenn er den Laches in dem Fall, den Feldherrn, fragt, was ist Tapferkeit, zur Antwort bekommt vom Laches, das, was halt so ein General oder ein Soldat in der Regel sagt, so ähnlich wie die Schuster etwas sagen, sagt ihm der Laches Tapferkeit ist, nicht davonzulaufen und seinen Mann zu stellen, mehr oder weniger. Okay, das ist die brancheninterne Betrachtungsweise davon. Und die Neuigkeit vom Sokrates in all diesen Fragen, was ist Tugend, was ist Tapferkeit, was ist Frömmigkeit, was ist Gerechtigkeit, was ist Wahrheit, die Neuigkeit in all diesen Fragen vom Sokrates ist zu sagen, tut mir leid, du hast mich nicht richtig verstanden. Du gibst mir da jetzt ein Beispiel davon, was das ist, was das bei euch gilt. Aber ich kann dir ein Gegenbeispiel sagen. Ich kann alle deine Einzelbeispiele, Sokrates antwortet da ironisch an einer Stelle auch, indem er sagt, mein Gott, bist du großzügig. Ich habe dich nach einem Ding gefragt und du gibst mir gleich 20, nämlich 20 Beispiele. So großzügig wollte ich gar nicht sein. Ich wollte eigentlich nur wissen, was das ist und nicht diese verschiedenen Beispiele haben. Diese Frage nach dem, was ist Gerechtigkeit, die in dem Bereich einer Öffentlichkeit zu stellen, die über die Fachmeinungen hinausgeht, ist der Punkt, in dem der Sokrates seine Gesprächspartner zunächst einmal verblüfft, ratlos sein lässt und in denen er mit Hilfe dieser Voraussetzung zerlegt er deren Einzelmeinungen und deren Auffassungen. Der wichtige Punkt an der Stelle ist zu sehen, dass wir schon so gewohnt sind, daran dass es legitim ist, zu fragen, was ist eigentlich Wahrheit, was ist Gerechtigkeit, in der Philosophie so gewohnt sind. Wir brauchen uns nur in die Bibliothek zu setzen und finden 20, 50 Bücher oder Zeitschriftenartikel zu diesem Thema, dass es uns zunächst mal nicht so auffällt, dass wir auch nicht wissen, was das ist. Was ist Wahrheit? An der Stelle ist am deutlichsten, das kann man genauso gut mit dem Achselzucken quittieren, kann sagen, ich weiß nicht, was du sagst, ich weiß nicht, wovon du redest. Gleichzeitig ist, und das ist nun eben der Punkt, die Philosophie die Unternehmung, sich auf diese sonderbare Frage unter diesen sonderbaren Umständen einzulassen und darauf eine Antwort zu versuchen. Warum ich das sage, warum ich also auf die Philosophie in ihrer Besonderheit diesbezüglich hinweise, ist das Folgende. Diese Art von Frage ist eine Störung des allgemeinen Verständnisses. Die Menschen wissen zunächst mal nicht, was sie damit machen sollen. Das bringt eine neue Perspektive auf alte Situationen. Ich habe Ihnen als ein Beispiel gesagt, die erste Person, die gefragt hat, schauen wir uns einmal an, wie viele Frauen sitzen eigentlich im Parlament, hat eine Frage gestellt, auf die so noch niemand gekommen ist, wo man sagen könnte im Prinzip darauf, was soll denn das? Im Parlament sitzt man, weil man gewählt ist und weil man Gesetze beschließt und weil man zu einer Partei gehört, ob man Frau ist, ist da völlig egal. So hat man ja solange dürfen Frauen gar nicht im Parlament sitzen, aber sozusagen Jahrzehnte hätte man so darauf geantwortet, das betrifft mich nicht. Ich weiß nicht, was du machst mit der Frage. Ich kann nichts anfangen mit der Frage. Wenn die Frage zu greifen beginnt, dann dreht das die Betrachtung von einem solchen Phänomen wie dem Parlament. Plötzlich wird was Neues in dem Ding sichtbar. So ähnlich wird durch eine solche Störung wie die Frage, was ist Gerechtigkeit oder was ist Frömmigkeit, ein neues Feld aufgerissen. Aber das Aufreißen neuer Felder hat es an sich, dass solche neuen Felder unbearbeitet sind, dass das eine Störung ist, dass das riskant ist. Nicht umsonst wird das als Störung betrachtet. Ist es als Störung betrachtet worden? Was soll das jetzt mit der Quotenregelung und so ähnlich? Sokrates, Störung, Prozess muss ich nicht ausführen. Und was ist das Wichtige an der Störung? Diese Art von Störung ist asozial. Die ist gegeben in einem sozialen Kontext und sie knüpft an eine Gesprächssituation, aber sie ist konstitutiv irritierend. Und als so eine irritierende Intervention ist sie nicht per se der Beginn eines Wissensprozesses, also per se. Es ist nicht Wissen, sondern es ist Störung, kurz gesagt. Wenn ich jetzt anschließe daran, was aus Sokrates und diesem Typus von Fragen geworden ist, ist Ihnen klar, dass das eine Antwort kriegt, die zu tun hat mit Platon, die zu tun hat mit Wissen, mit Ideen, mit Begriffen, mit philosophischen Standard, Überlegungen und Deduktionen. Und zwar im Rahmen einer Akademie, im Rahmen einer Gruppe von Leuten, die sich auf die Störungspotenzialität dieser Frage konzentriert haben und daraus aus dieser Störung eine eigene Lehre gemacht haben, mit ganz bestimmten Gesetzlichkeiten, die aber aus diesem unsozialen Anfangsimpuls heraus eine Form des Wissens produziert hat, die, und da bin ich jetzt an der Stelle mit elitär, die etwas Elitäres hat und haben muss. Das war der Sinn meiner Deduktion jetzt. Sokrates muss an dieser Stelle in einer Weise elitär sein, so elitär wie jemand, der es unternimmt und wagt, sich allen Leuten entgegenzustellen und eine Frage zu stellen, die nicht verstehen, und zu sagen, ich zeige euch trotzdem, dass die gut ist. Das kann in der Weise beim Plaudern nicht passieren. Das in der Weise. Also da kann man dann, und das ist nun genau das Thema, auf das ich hinsteuern möchte, ganz allgemein. Es gibt also in dieser Philosophiekonstitution eine Engführung, eine Störungskapazität und damit verbunden ein erhöhtes Qualitätsbewusstsein, Qualitätsansprüche der Leute, die mit dieser Frage, die wesentlich menschliche Frage ist und so, etwas zu tun haben. Sie haben es, glaube ich, gesagt, Philosophie als ständige Meta-Instanz ist an dieser Stelle angelegt. Und die Frage, die ich in einer Open-Source-Philosophie Veranstaltung dann am Ende stellen möchte, ist, ob dieses ständige Meta, diese inhärente Hybris in der Philosophie, wie sich die verhält zu dem anderen Moment, dem Moment der Kooperativität, das nur möglich ist jenseits der Störung. Also wenn da in einer Gruppe immer jemand drin sitzt, der alle die Gemeinschaftlichkeiten, die entstehen, mit so gezielten Fragen, wie wisst ihr eigentlich, worüber wir reden, worüber ihr redet, unterwandert, dann wird diese Gruppe zu keiner Produktivität kommen. Diese Produktivitätskriterien, wie stehen die zu diesem Typus von Philosophie? So viel wollte ich dazu sagen. Und ich gehe jetzt zurück zu Stallman und Raymond, weil es hier geradezu handgreiflich in interessanter Weise verschoben, irgendwo verrückt, ein gegenwärtiges Beispiel auch dieser Debatte über die erleuchtete Einzelposition und die Kommunikativitätsfunktion gibt.
Ich möchte nur kurz was zum Sokrates sagen. Könnte man nicht auch sagen, dass diese Methode von Sokrates immer nachzufragen, was sie unter anderem auch dann in seiner Schriftkritik ausgelebt hat, nur dies, dem Befragten jeweils die Beweislast zurückzugeben, quasi. Aus dem entsteht ja die Schriftkritik, dass Sokrates sagt, naja, sobald ich was niedergeschrieben habe, kann ich mich nicht mehr verteidigen dagegen, was ein anderer damit macht quasi. Solange ich selbst darüber sprechen kann, solange ich selbst immer wieder dem anderen die Beweislast zuschieben kann quasi, bin ich im Gespräch und kann ich diese Methode halt verwenden und wird das nicht auch auf die Open Source Bewegung umgelegt so viel bedeuten wie es entsteht aus dieser ständig, oder in der Philosophie, sage ich jetzt einmal, jetzt entsteht aus dieser ständig sich gegenseitig zugeschobenen Beweislast zwar nie was wirklich Konkretes, aber dann doch aus dem Ganzen, so wie bei Smith irgendwie, seltsamerweise doch etwas quasi.
Mhm. Danke sehr für diese Bemerkung. Sie macht mich darauf aufmerksam, dass man das, was ich angedeutet habe, ja so explizieren könnte, wenn Gemeinschaftlichkeit darin lebt und darin entwickelt werden kann, dass zwei Personen oder mehrere Personen darin übereinkommen, dass sie sich die Beweislast jeweils zuspielen. Und zwar in einem symmetrischen Verhältnis. Also ich sage was, nicht jetzt einfach plaudern, das wäre jetzt genau der Unterschied. Plaudern, beim Plaudern habe ich keine Beweislast. Darum habe ich es eigentlich genau als Beispiel gesagt. Nicht? Leute, die sich zusammensetzen am Biertisch oder sowas ähnliches und plaudern, können, da steckt sozusagen an dieser Stelle nichts dahinter. Wenn Sie in eine Arbeitsgruppensituation kommen oder sowas, in einer Situation, in der Sie Ansprüche aneinander haben, gibt es mehrere Ansprüche, gibt es eben die Befehlsansprüche und es gibt die Situation, wo die Ansprüche, die Sie aneinander haben, die sind, dass Sie begründen können, was Sie behaupten. Also damit eine Beweislast haben und man in einem spielerischen oder wie immer Sinn auch testet, ob die Ansprüche das aushalten, ob die belastbar sind, ob diese Beweislast eingelöst werden kann. Wenn das so ist, dann haben wir genau eine kommunikative Situation, die man in Open Source jetzt im Zusammenhang mit zum Beispiel Programmfragmenten, Patches oder sowas ausprobieren kann. Aber nicht, das ist natürlich sozusagen vergleichsweise ein Randphänomen, das ist eigentlich die Idee eines vernünftigen Diskurses. Also Habermas geradezu paradigmatisch. Leute setzen sich zusammen und sprechen vernünftig miteinander unter diesen Bedingungen. Das ist ein Teil der Philosophie, das in der Philosophie entwickelt worden, auch als Theorie. Und insofern hätten wir schon eine Antwort auf die Frage, ob Philosophie an dieser Stelle mit Fairness, mit Ausgeglichenheit und mit Kooperativität zusammengeht. Die zusätzliche Beobachtung, die ich da machen wollte, ist die, dass es in der von mir beschriebenen sokratischen Strategie ein disruptiveres Moment gibt. Also der Sokrates plaudert nicht. Und obwohl es zum Teil so dargestellt wird, obwohl der Sokrates selber, das ist eigentlich die Pointe, der Sokrates selber gibt die Sache so an, dass er mit den Leuten am Marktplatz vernünftig redet. Mit ihnen also ihre Begründungsansprüche testet. Und jetzt ist jetzt genau die Beobachtung dieser Asymmetrie. Das ist nämlich nicht symmetrisch. Es ist nicht so, dass er sich hinstellt und sagt, ich habe diese Auffassung und du hast diese Auffassung, na, testen wir es mal gegenseitig, sondern er sagt, ich weiß ja nichts, bei dir teste ich es aber. Damit, und das ist ja auch eine Strategie, adressiert er sich an Leute, die sind nicht unschuldig, das sind nämlich die Leute, die sich hinstellen und sagen, ich weiß es. Das sind Leute, die durchaus Gründe haben und zum Teil gute Gründe haben und das zum Teil begründen können, was sie da an Behauptungen produzieren. Aber es ist in dieser Konstellation nicht so, dass es einfach ein Tauziehen zwischen unterschiedlich starken, unterschiedlich überzeugenden Begründungen gibt, wie in einem rationalen Diskurs, sondern dass der Sokrates sie mit einer Frage konfrontiert, auf die sie prinzipiell einmal nichts sagen können, weil er sie auf eine Art und Weise aufrollt, die jenseits ihres Kompetenzgebietes ist. Und diese Funktion der Philosophie. Also das ist das, was eingebaut ist in den quasi hybriden, in den hybriden Anspruch des Sokrates. Diese, also es ist eine Kühnheit, es ist eine Störung, es ist eine Kühnheit, es ist ein Risiko, dass das dazu angelegt ist, eine Dimension zu erschließen, die über die dieses geteilte demokratische Verfahren hinausgeht. Das ist der Grund, warum ich Demokratie-Dilemma geschrieben habe. Das wäre meine Antwort darauf. Und noch einmal jetzt, diese Beschaffenheit der Philosophie im Umgang mit Wissen ist quasi zu testen im Hinblick auf die Praxis der Praxis auch der Open-Source-Bewegung. Ich will es vielleicht nochmal so beschreiben. Ich habe Habermas zitiert. Die Habermas-Theorie funktioniert nur aufgrund einer voreingestellten Vernunft, auf die man sich berufen kann. Und die kantisch-hegelianisch-habermasianische Theorie eines Vernunftraums, Brandon kann man auch noch dazu sagen, in der diese Art von Gemeinschaftlichkeit vorgesehen ist, ist in einem gewissen Sinn noch immer in der Kontinuität mit dem Vernunftbegriff, den der Platon begonnen hat, der letztlich darauf hinausläuft, dass Leute, ob sie jetzt Schuster oder Schneiderinnen oder Bäckerinnen sind, in Wirklichkeit alle vernünftig miteinander reden können, weil sie Menschen sind und als Menschen vernunftbegabte Wesen. Und damit hat der Sokrates was erschlossen, was allen denen gemeinsam ist, wo sie alle mit tun können. Und also das ist sozusagen die Vernunftvoraussetzung innerhalb einer geteilten Kooperationsumgebung. Das ist ein philosophisches Erbe an der Stelle. Und die Herausforderung, I'm getting ahead of myself, aber das ist, glaube ich, nicht schlecht an dieser Stelle, es mal zumindest anzudeuten. Die Herausforderung von der Open-Source-Bewegung ist, dass die Idee entsteht, dass dieser Vernunftraum, diese Produktivität des gemeinschaftlichen Austausches, dass die nicht über den sokratischen Bruch sozusagen traumatisierend und Elite bildend laufen muss. Und warum ist das die Voraussetzung? Weil der Linus Torvalds, Entschuldigung, wenn ich das so dumm dreist jetzt sage, weil der Linus Torvalds kein Philosoph ist, sondern weil der was angefangen hat, wo er sich zusammengetan hat mit einer großen Anzahl von Leuten und dem entsprechenden Entwicklungsmodell und etwas qualitativ Neues geschaffen hat, ohne diesen elitären, ohne diese elitäre Fragestellung. Also das, und ganz allgemein, weil wir in der Open-Source-Bewegung Anzeichen davon sehen, dass Kooperativität ohne Prinzipienbruch, ohne die ontologische Frage, ohne die metaphysische Frage, zu Resultaten führen können, die sozusagen hohe qualitative Eigenbestimmung und kognitive Wertigkeit haben. Sodass also die Attraktivität der Philosophie als eine solche ereignisorientierte Wissenschaft in Frage steht. Ereignisorientierte Wissenschaft, das war jetzt eine Nebenbemerkung auf Badiou, für die es wissen können oder wollen. Aber das verfolge ich jetzt hier nicht weiter. Gut, die Bemerkung, die ich das letzte Mal am Ende gemacht habe, war, dass das berühmte Papier von Eric Raymond mit dem Titel Die Kathedrale und der Bazar, ich habe es Ihnen hier unten den Link dazu zur Verfügung gestellt, dass dieses Papier schon im Titel eine Andeutung und eine Auseinandersetzung mit der Vorgabe von Richard Stallman gewesen ist. Richard Stallman, 1985, Gründung der Free Software Foundation, GNU License, General Public License, Produktion vom C-Compiler, GNU C-Compiler, Produktion eines berühmten Texteditors, programmierbaren Texteditors, der in der Zeit 80er, 90er Jahre im Unix-Bereich maßgebend gewesen ist, Emacs, Multiple, weiß gar nicht, wofür Emacs steht, Emacs, in der Windows-Welt ist der nicht populär geworden, aber in der Unix-Welt hat eine große Wichtigkeit gehabt, also ein unglaublich leistungsfähiger Texteditor, der in Lisp programmiert, der alles kann, was man sich wünscht, der Module zum Webbrowsen enthalten hat, zum Mail-Versand, zur Versionsverwaltung, für alle möglichen Programmentwicklungen zusätzliche Module dazu, also ein zentraler Instrumentenbaustein in der freien Entwicklung von Instrumenten von Handhaben im Softwarebereich zu entwickeln, der aber, und der Emacs ist an dieser Stelle ein gutes Beispiel, der aber einen einigermaßen hierarchisch strukturierten Entwicklungsstil gepflogen hat, nämlich Richard Stallman. Bei Emacs ist es besonders, es kommt nicht zu vielen großflächigen und lautstarken Konflikten in der Free Software Bewegungsentwicklung. Aber beim Emacs ist es passiert, dass die Leute, die gesammelt wurden unter dem Aspekt, wir entwickeln gemeinsam diese Software, sich in zwei verschiedene Richtungen dann letztlich gespalten haben, ein sogenannter Fork, also Programmentwicklung splittet sich auf in zwei verschiedene Richtungen, und dieser Fork im Emacs, GNU Emacs Entwicklungsprozess ist darauf zurückzuführen, dass Richard Stallman bestimmte Vorstellungen gehabt hat, in welche Richtung das gehen soll, und andere Vorstellungen nicht akzeptiert hat, auch die Mehrheitsvorstellungen nicht akzeptiert hat, sodass an einer Stelle die Hälfte der Belegschaft gesagt hat, nein, das tun sie nicht mehr so weiter. Die Schönheit der GNU Software Foundation ist an dieser Stelle auch sichtbar. Das ist ein empirisch und auch theoretisch signifikanter Punkt. Nach dem, was ich Ihnen gesagt habe, ist Ihnen klar, dass die Freiheit, die der Richard Stallman selber auch geradezu verbrieft hat, darin besteht, dass jede Person zu jedem möglichen Zeitpunkt sagen kann, hier mache ich nicht mehr mit in der Gruppe, ich nehme das, was bisher gemacht worden ist, ich habe einen Zugriff auf den ganzen Quellcode, und ich entwickle das in eine andere Richtung. Das ist, ich greife da mal kurz voraus zu einem zweiten Artikel von Raymond. Ich habe die unten der Raymond Trilogy genannt. Das sind drei einigermaßen wegweisende Artikel. Das eine ist die Kathedrale und der Bazar. Das zweite ist Homesteading the Noosphere. Homesteading ist sozusagen kolonisieren, die Noosphäre kolonisieren. In diesem zweiten Artikel, auf den ich dann noch zu sprechen kommen werde, weist er auf etwas hin, was mir sagen wir, sehr instruktiv zu sein scheint, dass es so wie in jeder ethnologisch beschreibbaren Gruppe gibt es auch in der Community der Entwickler von freier Software so zentrale Tabus, was man nicht verletzen darf. Also das ist ein absolutes No-No. Wenn man das tut, dann hat man sich eigentlich disqualifiziert. Und diese Tabus, wie in jeder anderen ethnologischen Gruppe auch, sagen natürlich etwas über die Bedingungen der jeweiligen Gemeinschaft. Nun ist das Fork, der Split zwischen Entwicklungsunternehmen gehört nicht ganz zu diesen Tabus. Die paar Tabus, um die es da geht beim Raymond, sind Eigentumstabus, interessanterweise. Aber es geht nahe an das Tabu, womit er beginnt in diesem zweiten Beitrag, ist die folgende interessante Beobachtung, dass nach der offiziellen Ideologie der GNU Public License gerade dadurch, dass immer der gesamte Quellcode zur Verfügung steht und damit viele, viele unterschiedliche Entwicklungen möglich sind, das genau nicht passiert, sondern das Unternehmen einer Abspaltung ausgesprochen selten und ausgesprochen begründungsbedürftig und entschuldigungsbedürftig ist. Wo kommt das her? Wieso ist das so? Fragt er sich dort. In dem speziellen Fall von Emacs ist es zu einer solchen Abspaltung gekommen und der Grund dieser Abspaltung ist der Kathedralenentwicklungsstil von Raymond, also eine Situation, die Sie aus anderen Bereichen durchaus immer kennen. Es gibt Leute, die sind ausgesprochen gut, die leisten Bewundernswertes und gerade damit und gerade darum wollen sie sich aber nicht zurückpfeifen lassen von ein paar anderen Leuten, die nicht so gut sind, die zwar mitarbeiten, die zuarbeiten, die aber von diesen Kompetenten, das ist Autorität durch Kompetenz, von der wir da reden, die aber von diesen Kompetenzpersonen entsprechend eingeteilt, aber auch zurückgehalten werden. Hier sind Sie an der Stelle einer Extraktion von Wissen. Also das, was ich Ihnen am Anfang dieser Stunde als das Thema von Infotopia auch genannt habe. Es gibt eine große Anzahl von Softwareentwicklern, einfach aufgrund der Entwicklung dieser IT-Technologien. Und in dieser Gruppe gibt es ein Potenzial. Und dieses Potenzial lässt sich ausnützen. Es lässt sich organisieren. Was also entstanden ist, indem Zehntausende von Informatikstudierenden Kompetenzen in diesem Bereich erworben haben, das kann man nun natürlich versuchen zu organisieren und nützlich werden zu lassen für bestimmte Zwecke. Und eine Weise, das zu tun, ist, ein hochkompetenter Informatiker kommt her und entwickelt sowas. Um Ihnen ein anderes Beispiel zu sagen, wo das abgelaufen ist auf diese klassische Art und Weise, ist Tech. Ich weiß nicht, ob Sie Tech kennen. Knuth, ein Guru, ein absoluter Informatik-Entwicklungsguru, der eine Software entwickelt hat, völlig parallel zu den Desktop-Publishing Textverarbeitungsprogrammen, ein Schriftsatzprogramm, das höchsten Ansprüchen an Qualität des Schriftsatzes und an Internationalisierung gehorcht und das er mehr oder weniger alleine geschrieben hat über die Jahrzehnte hinweg und wo er sich einen Spaß daraus macht, einen Preis auszuschreiben für Leute, die einen Bug da drin finden. Also je länger es geht, desto mehr zahlt er dafür, dass jemand noch einen Fehler in dieser Software findet. Also das ist so ein klassisch homogenes, eigenverantwortliches, großes Kunstprojekt. Und Kathedralen, das ist die Idee im Kathedrale und Basar. Kathedralen sind organisiert von das sind zwar natürlich auch sozusagen Bauhütten, wie man weiß, die da eine Rolle spielen, aber man braucht einen Dombaumeister, braucht jemanden, der das organisiert, einen oder wenige Leute, die das organisieren, um diese Form von Produkt zu in die Wege zu leiten. Und was der Eric Raymond gemacht hat im Jahre 97 war das, also es ist wie gesagt fast in diesem 10-Jahres-Rhythmus noch drinnen, er hat etwas gemacht, wofür ich Ihnen hier ein bisschen die Zeitgeschichte dazu zur Verfügung gestellt habe aus diesem Buch von Moody, Rebel Code. Er hat einen Vortrag geschrieben und dann veröffentlicht, indem er das, was zu diesem Zeitpunkt waren es dann ungefähr 6 Jahre Linux-Entwicklung, was da entstanden ist, programmatisch und systematisch gegen den hochmotivierten, wir werden das dann auch im Weiteren sehen, hauptsächlich durch ethische Postulate gestützten, philosophisch durch ethische Postulate gestützten Entwicklungsstil von Richard Stallman dagegen gestellt hat. Also kurze Vorblende, wenn man sich anschaut, worin, also im Zusammenhang mit Beweislast und Begründung, weil wir das gesagt haben, welche Begründung gibt Richard Stallman dafür, dass die Free Software Foundation der richtige Verlauf, die richtige Organisation der Softwareentwicklung ist. Im Prinzip deswegen, weil wir davon ausgehen müssen, dass Softwareentwicklerinnen nach ethischen Prinzipien funktionieren. Alles andere ist unmoralisch. Es ist ein bisschen überspitztes gesagt, aber letztlich ist die Idee von Stallman, es ist unmoralisch, mit Software anders umzugehen, als sie frei zu entwickeln und nach der GPL zur Verfügung zu stellen. Und dieses sozusagen sehr starke ethische Begründungsmoment ist also quasi die Gegenposition, der Hintergrund von dem, vor dem jetzt Eric Raymond auftritt und etwas macht, was, wie ich das letzte Mal auch schon angedeutet habe, Linus Torvalds niemals machen würde. Linus Torvalds, der nicht gerne Reden hält und ein Ingenieur, er ist ein Programmierer, er ist mit einer bestimmten Aufgabenstellung. Der Eric Raymond macht aus dem, was in den 6 Jahren im Anschluss an die Torvalds-Initiative entstanden ist, macht er ein konzeptuelles Gegenbild und zwar ein etwas, was nicht, was also nun explizit nicht auf Ethik zurückgreift und was nicht zurückgreift auf die Form der Wissensaggregation, die geleitet ist dadurch, dass jemand da ist, der schon weiß, wie es geht und sich die Beiträge entsprechend holt. Und die Kunstfigur, die expositorische Kunstfigur, die Raymond an der Stelle verwendet, ist, dass er sagt, und ich zeige euch jetzt, was die neuen Prinzipien sind, anhand eines Programms, bei dem ich das selber ausprobiert habe. Dieses Programm heißt Fetchmail. Das ist ein, wie soll man sagen, ganz offensichtlich zu einem wichtigen Teil ist es sozusagen ein rhetorischer Kniff, weil worum es bei Fetchmail geht, also Fetchmail ist ein vergleichsweise komplett bescheidenes, kleines Programm und dient hier nur zum Beispiel und kann nicht mit so etwas wie dem C-Compiler oder mit Linux in Wirklichkeit verglichen werden. Die sind von einer Komplexität, die um mehrere Faktoren größer ist. Aber seine spezielle Story mit Fetchmail dient dazu, einen anderen Entwicklungsstil zu produzieren. Und da bin ich an der Stelle, die ich angesprochen habe, mit dem Hinweis vorhin, dass man also die gemeinschaftliche Produktion von Wissen nicht über den ethischen Impuls und nicht über diesen Qualitätsbruch zu erzeugen genötigt ist, sondern dass es, und das ist eine Sache, die es in dieser Schlüssigkeit erst mit dem Internet ergibt, dass es mit Hilfe von Internettechnologien möglich ist, qualitativ hochwertigste und effektivste Wissensentwicklung zu produzieren, verteilt auf die ganze Welt und verteilt in kleinen Gruppen. Er demonstriert das an Fetchmail. In Wirklichkeit ist das auch die Art und Weise, wie Linux produziert worden ist. Und er versucht nun, das stark zu machen, seine Erfahrungen mit dieser distribuierten Interaktivität in Richtung auf eine Sache. Was ist Fetchmail? Fetchmail ist eine Sache, die Sie, wenn Sie von Windows her kommen, eben auch nicht kennen können. Das Problem ist im Prinzip das, dass es in der Zeit 80er, 90er Jahre, als das Internet noch nicht in jedem Haushalt war, so eine Konstellation gegeben hat wie, es gibt ein großes Rechenzentrum, das ist unglaublich teuer, ist von der Firma oder von der Universität betrieben und läuft 24 Stunden und ist auch der Ort, wo die Mail jeweils hingeschickt wird und der sind sozusagen die Mail-Hubs für den Austausch der Mail-Hubs und zu Hause am Wochenende und wenn das Wetter schlecht ist, gibt es eine Dial-up-Verbindung mit Modem oder sowas. Mit dieser Verbindung kann man sich an das Rechenzentrum adressieren, kann dort Befehle durchführen, kann sich von dort Files holen. File-Transfer-Protokoll, Telnet sind Modalitäten, die an dieser Stelle praktiziert werden. Und eine besondere Aufgabe ist, man will sich auch die Mail holen. Man will nicht die Mail am großen Rechner liegen lassen, man möchte die auch nach Hause holen. Und die Frage ist jetzt, wie automatisiert man in einer Unix-Umgebung diesen Prozess, die Mail von dieser Adresse zu holen und sie dann auch gleichzeitig so umzuschreiben, das ist auch nicht ganz trivial, sie so umzuschreiben, dass man darauf antworten kann, obwohl man nicht zu Hause dieselbe Adresse hat wie die Großrechenanlage. Also man arbeitet da ja mit zwei Adressen, die Hausadresse und die Großrechenadresse und man will zu Hause schreiben und will, dass die Mail dann gleichzeitig die Großrechenadresse kriegt, weil das ist diejenige, die im Internet funktioniert. Also diese Art von Aufgabenstellung stecken hinter dem Fetchmail und Die Story, die Raymond in diesem Zusammenhang erzählt, ist die, das Gegenbeispiel dazu, dass jemand sitzt, eine Idee hat, diese Idee zu skizzieren versucht, sich allenfalls ein bisschen Hilfe nimmt, also so wie Knuth, und dann mit dem Resultat zu einem zufriedenstellenden Ende kommt. Sondern er sagt, als ich vor dieser Frage gestanden bin, und das ist jetzt der Handwerksaspekt an der Stelle, nicht? Das ist nicht der Kunstaspekt, sondern der Handwerksaspekt, er sagt, an dieser Stelle hat er das gemacht, was wir heutzutage de facto eigentlich auch noch machen würden, hat man geschaut, was gibt es denn schon? Welche Ansätze gibt es? Du beginnst nicht bei Null, du beginnst mit einem Wunsch und dann beginnst du mit einer Recherche zu fragen, was gibt es davon schon? Und an dieser Stelle ist natürlich ganz wichtig in der Entwicklung, dass man draufkommt, wenn man sowas selber weiter gestalten möchte, dass die Frage nicht einfach ist, was gibt es, was ich dazu verwenden kann, was mehr oder weniger gut funktioniert, sondern welche Software gibt es, an der ich weiterarbeiten kann und die zum Teil für diesen Zweck schon funktioniert. Sie können an dieser Stelle sehen, dass in dem Modell die freie Verfügbarkeit von Quellcode zusammen mit dem Wunsch, etwas Entsprechendes zu machen, zusammen mit der Möglichkeit, eine Internetrecherche diesbezüglich zu starten, wesentlichste Faktoren dafür sind, dass da etwas weitergeht. Das sind mal Sachen, die noch gar nicht in der Kooperation liegen. Also Kooperation ist natürlich impliziert durch die freie Verfügbarkeit von Software. Aber es sind zunächst noch mal Infrastrukturfaktoren, wenn man so sagen will. Der Infrastrukturfaktor des Internets, der Infrastrukturfaktor dessen, dass worum es da geht, eine Software ist, die auf Quellcode aufbaut und der Quellcode zur Verfügung steht, und der Faktor der Bedürftigkeit, dessen, dass es hier offene Probleme gibt, mit denen man eine weitere Entwicklung starten kann. Diese Story geht so weiter, dass Eric Raymond dann sagt, in dem Punkt, wenn ich jetzt also anfange, ich greife rein in den Pool der vorhandenen Software, ich hole mir so etwas, ich beginne bestimmte Lösungen diesbezüglich zu avisieren zu gestalten, dann liegt es jetzt auch in der Natur der Sache, in diesem Handwerksgebiet liegt es, dass man alles Mögliche versucht und dabei Fehler macht, dabei Erfolge hat und dabei Fehler macht. Ein ganz wichtiger Zusammenhang in dem Fall ist der folgende, dass man eine Hardware-Umgebung hat, eine Hardware- und Software-Umgebung hat, in dem Moment, in dem man sich global an Internet-Zusammenhänge wendet, hat man eine Vielfältigkeit der Hard- und Software-Landschaft, sprich welche Rechner unter welchem Betriebssystem, unter welchen zusätzlichen Bibliotheken jeweils da laufen, die vollständig unmöglich von einer einzelnen Person, die ein Programm gestaltet, zu überschauen ist. Das heißt, ich sitze da, habe eine bestimmte Variante von Unix auf einem bestimmten Rechner und erfülle mir da meinen Wunsch, schon wenn ich einen neuen Rechner kaufe oder auch nur ein neues zusätzliches Programm an dieser Stelle installiere, ist nicht ganz gesichert, dass unter diesen Bedingungen mein Programm noch immer laufen wird. Das gilt schon für mich alleine. Also ich erinnere an die Erfahrungen mit WebCity Vista, manche von Ihnen haben das vielleicht gemacht. Das wird schön eingerichtet. Man kann über WebCity Vista die Lernplattform eröffnen. Und wenn Sie ein Java-Update machen, unglückseligerweise, oder es wird automatisch bei Ihnen installiert am Computer, weil Sie es gar nicht beeinflussen, dann können Sie nicht mehr in WebCity Vista. Das, also dieser Typus von Problemen. Das ist nun der Punkt, an dem die Verteilung der Benutzer, die Gruppe, die Community derer, die an diesem Problem interessiert sind, mit eine Rolle spielt und die ich also für eine an dieser Stelle eben für eine unglaublich schlagende und entscheidende Beobachtung finde, dass nämlich jemand an, also eine Benutzerin und ein Benutzer, einfach dadurch, dass sie an einem anderen Computer sitzen, einen wichtigen Beitrag leisten kann zur Entwicklung einer solchen Software durch eine Person. Und dieser Beitrag besteht in nichts anderem, als dass sie sagt, unter diesen Umständen läuft es und läuft es nicht. Also diese Form von Beiträgen, ich habe es Ihnen am Anfang gesagt, was jeder mit sich herumträgt und was für die einzelne Person vielleicht selbstverständlich und nicht generalisierbar ist, kann auf diese Weise, kann in diesem Modell evoziert werden. Man kommt auf diese Art und Weise sozusagen unter Bedingungen, dass die Einzelnen etwas beitragen. Das klingt, wenn ich das sozusagen jetzt von einem sage über ein Treffen der Schulgemeinschaft mit dem Beispiel, jeder soll ein bisschen was mitbringen aus seiner eigenen Nationalküche, ja? Dann klingt das ein bisschen sentimental und beschönigend. Wir sind sozusagen alle so vielfältig und international und aufgeschlossen dem anderen, dass jeder was beitragen kann. Der eine bringt die Köfte und der andere bringt die Tacos oder sowas Ähnliches. Das ist sozusagen, klingt schön, fühlt sich schön an. Aber der interessante Punkt, der mich an der Stelle elektrisiert in einer Art und Weise, ist, dass dieses selbe Motiv, dieses Motiv, dass jeder etwas hat, was er dazu beitragen kann, auf eine ganz banale organisationstechnisch Softwareart und Weise an dieser Stelle umzusetzen ist und dass die Empfehlung von Eric Raymond eben darin besteht, treating your users as co-developers is your least hassle route to rapid code improvement and effective debugging. Also da haben Sie jetzt dann keine schönen ethischen Prinzipien drinnen, sondern da haben Sie Kategorien wie rasches Code-Entwicklungssystem und effektives Debugging. Was ist effektives Debugging? Das ist das, Sie wollen ein Programm gestalten, das auf einer maximal großen Anzahl von Maschinen läuft und Sie brauchen die Benutzer dafür, um dieses Entwicklungsziel zu verwenden. Und darum, an dieser Stelle werden die Benutzer Co-Developers. Man kann sagen, das ist, glaube ich, eine schon berechtigte Sache, ein gewisses berechtigtes Bedenken. In einer gewissen Weise ist es sozusagen eine Beschönigung. Ja? Also so ähnlich wie man sagen kann, wenn Sie im Filowiki dazuschreiben, bitte sagt mir, wo die Diskussionsseite ist, dann schreiben Sie mit an der philosophischen Projektgestaltung. Ja? In einer Weise stimmt das. Also in einer Weise ist es sozusagen ein bisschen schön gefärbt, aber in einer anderen Weise stimmt es, weil indem Sie sich heraustrauen und sagen, an dieser Stelle, ich weiß nicht, wo die Diskussionsseite ist, machen Sie auf ein Problem aufmerksam, das andere Leute möglicherweise auch haben, das anderen Leuten hilft, wenn es beantwortet wird und das Ihnen hilft. Und indem Ihnen geholfen wird, wird dem ganzen Prozess geholfen. Also insofern ist es nicht ganz schön gefärbt, sondern auch realistisch zu sagen, wenn man das, worum es da geht, auf eine andere Art und Weise sieht. Also wenn ich das Filowiki betrachte als ein Medium, als eine Fläche, indem ich Ihnen meine Weisheit mitteile, und Sie haben jetzt noch die Rolle zu sagen, zu dieser Weisheit kann ich das und das möglicherweise beitragen, bitte, wo geht's dahin? Wenn ich das so betrachte, dann schaut sozusagen die Theorie der Wissenserzeugung schaut sehr anders aus als in den nun eben genannten Zusammenhängen. Ich gehe da jetzt noch ein bisschen weiter. Also ein entscheidender Punkt ist, dass sozusagen noch eine generelle Bemerkung anschließen, dass es ist natürlich im Softwareentwicklungsbereich, jetzt im kommerziellen Bereich, also in den Modellen, von denen ich jetzt noch nicht wirklich was geredet habe, aber nehmen Sie einfach Microsoft oder große kommerzielle Produkte, ist natürlich das Problem ebenso bekannt. Und die Art und Weise, wie die damit umgehen, ist, dass es zum Beispiel Beta-Tester gibt. Ein klassischer Fall ist, du kriegst billig oder ganz gratis auf eine gewisse Zeit die Vorversion des Programms, die dann verkauft wird. Das ist eine Strategie, mit diesem Problem umzugehen. Das ist vergleichbar mit zum Beispiel, wenn Sie eine politische Kampagne machen oder wenn Sie eine allgemeine Werbekampagne für Konsumgüter machen, dann kann man natürlich heutzutage nicht mehr absehen davon, dass man Testgruppen verwendet und dass man über diese Testgruppen, die sinnvoll zusammengestellt sein müssen, bestimmte Korrekturmechanismen vorsieht, die dann eingehen in den letztlich Produktverlauf und in das zu verkaufende Produkt. Die Besonderheit, auf die Eric Raymond hinweist und in der nun dieses Entwicklungsmodell, von dem er spricht, seine Besonderheit hat, wie gesagt, ist, dass die Gruppe der Leute, die man anspricht, unter dem Versprechen, das ist nicht so, dass du diese Software ein halbes Jahr verwenden kannst und dann ist die Gültigkeit abgelaufen und dann musst du es kaufen. Die Gruppe, die du damit ansprichst, ist um vieles größer. Das ist rein historisch sozusagen eine große Anzahl von Leuten, die im Internet vernetzt entwickelt haben und denen man versprochen hat, wenn sie an dieser Stelle mitarbeiten, dann arbeiten sie an etwas mit, was ständig zur Verfügung steht, was ständig zur Verfügung bleibt und was, wenn genügend Leute von ihrer Art mitarbeiten, auch ständig besser wird. Und was und aus dem sie sich heraus jeweils nehmen können, was sie brauchen, ohne zu zahlen und ohne die Angst, dass es irgendwann eine Situation gibt, in der das nicht mehr zur Verfügung steht. Das sind Bedingungen. Das sind Bedingungen der zur Verfügungstellung von Ressourcen, die wesentlich dafür gewesen sind, dass an dieser Stelle Produktivität entstanden ist und das geht nur, das geht, also geht nur, das geht sozusagen in diesem Entwicklungsmodell. Schauen wir mal weiter bis zum Ende. Er kommt dann zu folgender Endbeschreibung, das lese ich Ihnen vielleicht mal vor, damit Sie davon sozusagen auch noch mal ein bisschen etwas haben. The history of Unix should have prepared us for what we are learning from Linux. That is, that while coding remains an essentially solitary activity, the real great hacks come from harnessing the attention and brain power of entire communities, also die einzubinden. The developer who uses only his or her own brain is a closed project, as in a closed project is going to fall behind the developer who knows how to create an open evolutionary context in which bug spotting and improvements get done by hundreds of people. But the traditional Unix world was prevented from pushing this approach to the ultimate by several factors. One was the legal constraints of various licenses, trade secrets, and commercial interests. Another was that the internet wasn't yet good enough. Linux was the first project to make a conscious and successful effort to use the entire world as its talent pool. I don't think it's a coincidence that the gestation period of Linux coincided with the birth of the World Wide Web, and that Linux left its infancy during the same period in 93 and 94 that saw the takeoff of the ISP industry and the explosion of mainstream interest in the internet. The development of a leadership style and set of cooperative customs that would allow developers to attract co-developers and get maximum leverage out of the medium. Gut, das ist eine, sozusagen die Schlussfolgerung von diesem Artikel, bei dem ich es nun mal belassen möchte. Und Zeit habe ich noch dazu, falls Sie es da nicht was bemerken wollen. Halten Sie sich nicht zurück. Dann verwende ich aber die Zeit noch, hier den Kontrast zu markieren zu der Fragestellung, die zum Beispiel hier drinnen in diesem Stallman-Beitrag Why Software Should Be Free zu finden ist. Das ist eine Fragestellung, die man vielleicht so am besten beschreibt. Ich habe in meiner Darstellung von Eric Raymond und der schönen Community mit dem Austausch ihrer Ressourcen, habe ich quasi extra eingebaut, ein bisschen einen ironischen Seitenblick zu den Gutmenschen, nicht? Die an dieser Stelle vielleicht auch in den Sinn kommen, diese Form von multifunktionaler, multikultureller Kommunikation und Ethik, und habe darauf hingewiesen, dass etwas, was mich an der Stelle eben beschäftigt, die Tatsache ist, dass es hier die Beschreibung solcher Austausch- und Kooperationsphänomene gibt, und zwar aus der realen Entwicklung von Software ohne eine ethische Vorgabe. Der Richard Stallman geht es genau anders an und hat damit eine Argumentationsweise, die viel massiver philosophisch operiert, die genau nicht diese Form von Pragmatismus enthält, die beim Eric Raymond stattfindet. Der Richard Stallman stellt das in einer haben philosophischen Perspektive, wenn ich das so sagen kann, gleich von Anfang an, indem er sagt, wir haben ein Phänomen, dieses Phänomen ist Softwareentwicklung. Das ist das, was entstanden ist mit der Entwicklung von Computern, eine neue Form von Beschäftigung, eine neue Form von Produkten. Software hat es, solange ist es noch nicht her, hat es überhaupt keine Software gegeben. Wir haben jetzt eine neue Art von Produkt und wir müssen uns fragen, soll diese neue Art von Produkt unter das Regime des Eigentums fallen oder nicht? Das ist ein sozusagen klassisch, eindeutig, theoretisch-philosophisches Prinzipienproblem. Unter welchen Umständen könnte dieses neue Produkt berechtigt unter die Ordnung des Eigentums fallen und unter welchen Umständen sollten wir sagen, müssen wir sagen, das soll nicht unter die Ordnung des Eigentums fallen. Die Argumentationsweise, die Verfahrensweise vom Stallman ist die folgende, dass er sagt, wir müssen nicht, und das ist ja etwas, was direkt sehr positiv bei mir zumindest bewertet wird, was man also extra sagen muss, das kann nicht dadurch beantwortet werden, dass man sagt, wer hat etwas davon, wer verdient davon, wessen kommerzielle Interessen sind betroffen, sondern man muss diese Frage stellen im Hinblick auf die soziale Nützlichkeit, auf den Nutzen für Gemeinschaften, den die eine oder die andere Entscheidung hat. Das heißt, soll es Eigentum an Software geben, ist zu beantworten unter Verweis darauf, was der Gemeinschaft am meisten nützt. Und der Argumentationsgang von Stallman ist nun der, dass er sagt, es ist demonstrativ, es ist nachzuweisen, dass bestimmte Eigenschaften einer kommerziell gestützten und entwickelten Software der Gemeinschaft schaden. Also drei wesentliche Sachen sagt er. Wenn man das kostenpflichtig macht, steht es nicht allen Menschen zur Verfügung. Man beraubt Menschen der Möglichkeit, die Software zu verwenden. Niemand von den Benutzern kann mit dieser Software was Produktives weiterentwickeln. Das heißt, die Kreativität der Gesellschaft wird eingeschränkt der Punkt 2 ist, none of the users can adapt or fix the problem. Der dritte ist, other developers cannot learn from the program or base new work of it. Das sind zwei eher parallele Beobachtungen über die Unterbindung von Kreativität durch die geschlossenen Softwarepakete. Und dann sagt Stallman noch, es sind also offensichtlich drei ausgesprochen negative Effekte. Die sind offenbar nicht so negativ, dass sie alle Leute davon überzeugen würden, dass man keine kommerzielle Software verwendet. Also es gibt einen Restnutzen, der offenbar da ist. Das kann er nicht ganz leugnen. Aber er würde sagen, insgesamt ist der Nachteil, der durch diese Behinderung der Gleichberechtigung, Behinderung der Kreativität geschieht, ist größer als der Nutzen, der dadurch geschieht, dass man mit dieser Software selber etwas machen kann. Und es ist darum die Pflicht, also das sind jetzt seine Worte, die Pflicht eines ethischen Softwareentwicklers, die Option, dass es Eigentum an Software geben soll, zu verwerfen und die Software in die GNU Public License sozusagen zu entlassen. Das stellt auf die dramatischste mögliche Art und Weise die Frage nach dem Eigentum und danach, wie man sich prinzipiell gesellschaftlich beschäftigt, also sagen, mit dem kapitalistischen System im Prinzip auseinandersetzen soll. Also die Gesetze des Marktes als Steuerung der Produkte, Entstehung und der Zukunft der gemeinschaftlichen Arbeit an Produkten. Diese Frage wird durch den Richard Stallman an dieser Stelle in aller Vehemenz gestellt und mit einem ethischen Imperativ versehen von der Art, dass man hier, wenn man es scharf überlegt und wenn man es wirklich von Prinzipien her denkt, keine andere Möglichkeit hat, als in die Richtung der Free Software in Stallmans Sinn jetzt zu gehen. Die Auseinandersetzung, die ich Ihnen dargestellt habe, das können Sie sich jetzt entsprechend ausmalen, könnte man so skizzieren, dass man sagt, das, was der Eric Raymond beschreibt, ist die Entstehung einer Kooperation ohne Ethik, aber mit großem Erfolg, die Features von Ethik und auch Features von Eigentumslosigkeit drin hat, die aber schlicht und einfach nicht geleitet ist von der Art von Prinzipienüberlegung, die der Richard Stallman überlegt und von daher also eine vermittelndere, weniger prinzipienorientierte Form ist, die nichtsdestoweniger, sag mal, vom Bezugsgebiet her sich auf das in etwa auf dasselbe Terrain begibt, wie Stallman auch, wobei man dazu sagen muss, dass in der Folge der Entwicklung diese Prinzipienentscheidung von Stallman 85 eine sozusagen vollkommen markant und argumentativ distinkt für die Eigentumslosigkeit von Software zu plädieren, eine Möglichkeit, die Möglichkeit eröffnet hat, dass das dann unterwegs entwickelt worden ist. Also Linus Torvalds hat in dem Moment, in dem er gesagt hat, ich entwickle Linux, sich genau auf die GPL gestützt, um gegen seinen Prof Tannenbaum zu sagen, ich entwickle das und wenn ihr mir helft, dann kriegt ihr das auch alles. Das war also die Idee dahinter, ist die Stallman-Idee und man kann verstehen, dass Stallman an der Stelle sagt, das ist nur durch meine Prinzipienentscheidung angestoßen worden. Man kann aber andererseits, man muss andererseits, das ist der Punkt von Eric Raymond, sehen, dass das, was angestoßen worden ist unter diesen Bedingungen, sich entwickelt hat nach Bedingungen, die aus Ufern, die klare Grenze zwischen Eigentum oder Nicht-Eigentum zumindest als problematisch erscheinen lassen und die also, und das ist die Idee der Open-Source-Bewegung gegen die Free Software Foundation jetzt, die sagen, wir machen da modulierte Verhältnisse, wir operieren mit allen möglichen Lösungen. Es ist nicht einzusehen, wieso es nicht teilweise, warum es nicht neue Geschäftsmodelle gibt, also so ein Passwort, statt der schönen Dichotomie zwischen entweder eigentumslos oder Eigentum, neue Formen der Kombination der Möglichkeit innerhalb des Kapitalismus an dieser Stelle einen Profit zu machen, mit Hilfe der in der GNU-Bewegung entstandenen sozialen Organisationsformen. Danke.